So, ich möchte zum Anfang noch ganz gerne beten, bevor wir anfangen. Herr, du siehst, wie es uns geht. Du siehst, wie beladen wir hier vielleicht hergekommen sind, welche Gedanken uns durch den Kopf gehen. Du kennst die Gedanken, die uns ablenken, und ich möchte darum beten, dass du sie uns nimmst und dass du unseren Blick jetzt auf dich ausrichtest, dass wir hören, was du sagen möchtest. Schenke uns offene Ohren und auch offene Herzen, um dein Wort zu hören und es auch umzusetzen. Überführe du uns, Herr, dass wir erkennen können, was in unserem Leben einfach nicht richtig läuft und dass wir darauf aufmerksam werden, Herr, wie du dir ein Leben mit dir vorstellst. Lass uns gehorsame Hörer und Täter deines Wortes sein. Amen. Ich bin richtig froh, euch alle zu sehen. Ich bin froh, dass ihr alle gekommen seid, um das Wort Gottes zu hören. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, kurz nachdem ich mich taufen lassen habe, oder besser gesagt, nachdem ich ein Kind Gottes geworden bin, ist mir aufgefallen, dass ich trotzdem Probleme damit habe, Jesus öffentlich zu bekennen. Obwohl ich sein Kind war, obwohl ich mich dafür entschieden hatte, eine Beziehung mit Jesus zu führen, habe ich gemerkt, dass Jesus jemand war, mit dem ich nicht so gerne in Verbindung gebracht worden bin. Es war mir nicht so wirklich angenehm. Die Wahrheit Gottes war mir wichtig, sein Wort war mir wichtig, ich hatte aber nicht wirklich danach gelebt. Und sobald es um Jesus ging, hat mich mein Mut verlassen. Ich sehe mich in Petrus wieder, wie er die Chance hatte, Jesus zu bezeugen und Jesus dreimal verleugnet hat. Und ich hatte Angst davor, was würden die anderen sagen, wenn sie mitbekommen, dass ich an Jesus glaube? Was würde ich zu hören bekommen? Glaubst du etwa wirklich an Jesus? Spinnst du? Es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das für die Wahrheit hältst. Wir leben doch im 21. Jahrhundert, da wurde doch schon lange bewiesen, dass die Bibel gar nicht wahr ist. Und es ging mir viele Gedanken durch den Kopf. Und so habe ich unter der Woche ein Leben geführt, in dem Jesus keine wirkliche Rolle gespielt hat. Wenn ich mit meinen Klassenkameraden unterwegs war, hat Jesus nie eine Rolle gespielt. Am Wochenende, als ich in der Gemeinde war, mit Freunden aus der Gemeinde, dann hat Jesus wieder eine Rolle gespielt. Früher haben wir dazu gesagt, es ist ein U-Boot-Christ. Unter der Woche taucht man ab und am Wochenende kommt man dann wieder hoch und bezeugt Jesus. Und wir wollen uns heute eine Frage stellen und mit einer Frage beschäftigen. Und die Frage heißt, wie stehst du wirklich zu Jesus? Wie stehst du wirklich zu Jesus? Und dazu wollen wir uns zwei Punkte ansehen. Der erste Punkt lautet, warum wir der Wahrheit aus der Schrift glauben müssen. Und der zweite Punkt ist, warum der Glaube an Jesus ein öffentliches Bekenntnis erfordert. Und dazu wollen wir uns zwei Personen aus dem folgenden Text genau ansehen. Zwei Personen, die auch vor dieser Frage standen, wie stehe ich wirklich zu Jesus? Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann dürft ihr das Johannesevangelium aufschlagen. Wir befinden uns im Kapitel 19 und ich möchte ab Vers 31 lesen. Johannes 19, ab Vers 31. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus, wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Soweit der Text. Und dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass in den letzten Kapiteln immer wieder Verse kamen, wo es dann hieß, dies ist geschrieben, damit die Schrift erfüllt würde. Das kam jetzt schon ein paar Mal. Und auch hier in dem Text bezieht sich Johannes zweimal auf die Schrift. Und wenn Johannes von dieser Schrift spricht, dann meint hier das Alte Testament. Die Aussagen beziehen sich, das lesen wir nicht nur im Johannesevangelium, sondern auch in anderen Evangelien, die Autoren beziehen sich somit immer auf das Alte Testament. Und die Frage ist für uns, spielen solche Verse überhaupt eine Rolle, wenn wir das von damals lesen? Sind sie für uns wichtig? Ich meine, Johannes spricht vom Alten Testament, aber wir befinden uns im Neuen Testament. Also, was sollen wir damit anfangen? Ist es wichtig? Und tatsächlich haben diese Aussagen eine unheimlich starke Bedeutung für uns. Und zwar beweisen diese Aussagen, dass das eintritt, was Gott schon vor langer Zeit gesagt hat. Es werden im Alten Testament Dinge über Jesus gesagt und sie erfüllen sich im Neuen Testament. Würde Gott etwas vorhersagen und es würde nicht passieren, dann wäre Gott unglaubwürdig. Aber wenn Gott etwas sagt und es passiert, und nicht nur einmal, sondern sehr viele Male, dann beweist es, dass er die Wahrheit sagt. Immer wieder habe ich in Gesprächen mit Kollegen und auch ja, mit Leuten aus meinem Umfeld gehört, ich würde ja an Jesus glauben, wenn da mal ein Wunder passieren würde. Wenn irgendwas total Außergewöhnliches passiert. Wenn Gott sich irgendwo beweisen würde, wenn es irgendwas geben würde, woran ich glauben könnte. Ja, wenn es irgendwas gibt, dann würde ich an Jesus glauben. Irgendwas Besonderes. Wenn er was sagt und es trifft ein, was zum Beispiel. Und genau solche Aussagen, dass die Schrift sich erfüllt, benutzt Gott, um zu zeigen, dass er die Wahrheit spricht. Er sagt die Wahrheit. Gott selber gibt sich zu erkennen. Wir müssen nur die Bibel aufschlagen. Und darin sehen wir das. Wir sehen das Wort Gottes und wir sehen, dass Gott die Wahrheit spricht. Und an dieser Wahrheit hängt unsere ganze Grundlage. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass dieses Wort, es ist wichtig, dass dieses Wort zu 100% die absolute Wahrheit ist, wie können wir denn an Gott glauben? Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass das stimmt, wie wollen wir dann Jesus Christus nachfolgen? Und wie kann dann dieses Wort in meinem Leben überhaupt Anwendung finden? Wie kann ich Christus nachfolgen? Es ist für uns unmöglich, zur Ehre Gottes zu leben und diesem Wort nicht zu glauben. Oder nur teilweise zu glauben. Dass wir sagen, da gibt es so ein paar Sachen, die finde ich gut, ein paar Sachen finde ich nicht gut. Gott gebraucht Menschen, um von seiner Wahrheit zu reden, von dieser Wahrheit zu bezeugen. Und Johannes ist einer dieser Zeugen. Johannes war dabei, als Jesus gekreuzigt worden ist. Johannes stand direkt vor ihm. Johannes hat gesehen, wie sie Jesus an Kreuz genagelt haben. Johannes hat gesehen, welche Schmerzen Jesus hatte. Johannes hat es miterlebt, als sie ihm den Stock mit dem Essig gereicht haben, dass er trinken kann. Johannes hat all das hautnah miterlebt. Er ist dabei. Das haben wir in dem Text letzte Woche gesehen. Und Johannes hat auch gesehen, wie den zwei Verbrechern neben Jesus die Beine gebrochen werden, damit sie schneller sterben. Und Johannes hat genauso gesehen, dass Jesus nicht die Beine gebrochen wurden. Warum? Weil Jesus bereits tot war. Und ein Blick auf Jesus reicht nicht aus. Es reicht nicht aus zu gucken, ist da jemand tot oder nicht. Es beweist nichts. Hätte er noch leben können. Und sicherheitshalber sticht ein Soldat Jesus mit dem Speer in die Seite und es kommt Blut und Wasser raus. Und ich hatte mit dieser Aussage immer wieder ein Problem. Was bedeutet das Blut und Wasser? Und ich bin kein Doktor, ich bin kein Arzt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt schon mal schlau gemacht. Warum Blut und Wasser? Was bedeutet das überhaupt? Und zwar wird das Blut im Herzen nach dem Tod zu einer Flüssigkeit. Also sprich, da ist Blutiges und Wässriges nebeneinander. Und das ist wichtig, denn wäre Jesus nicht tot gewesen, was würde dann passieren? Dann würde ganz normal Blut rauskommen. Wie wenn wir uns schneiden, dann kommt Blut raus. Wäre Jesus schon lange tot gewesen, was wäre dann rausgekommen? Wenig Blut, weil es geronnen wäre. Und dieses, wenn Johannes das erwähnt, dass Blut und Wasser rauskommt, das beweist eines, und zwar, dass Jesus gerade erst gestorben ist. Er war tot. Und Johannes bezeugt dieses Ereignis. Er redet davon und er gibt diesem Ereignis einen ganz besonderen Vers, diesen Vers 35, in dem er es bezeugt. Aber warum ist es Johannes so wichtig? Warum ist es ihm so wichtig zu sagen, dass die Schrift sich erfüllt und dass Jesus tot war? Und die Antwort finden wir in Vers 35, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Und genau das ist auch die Zielsetzung des Johannesevangeliums. Johannes schreibt das Evangelium, und er schreibt all diese Aussagen, um diese letzten Zweifel beiseite zu räumen. Wenn jemand sagt, Jesus war nicht tot, sagt er, nein, er war tot, ich habe es gesehen. Da kam Blut und Wasser raus. Er ist gestorben. Das Evangelium, vor allem das Johannesevangelium, soll uns dahin führen, dass wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und das lesen wir auch im nächsten Kapitel. Schlag mal das Kapitel 20 auf. Verse 30 bis 31. Wenn ihr einen Stift habt, markiert euch diese Verse. Oder malt euch einen Schlüssel daneben hin. Denn diese Verse geben uns die Zielsetzung vor für das Johannesevangelium. Schaut mal, was dort heißt. Oder wie es dort heißt. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hier sehen wir dieses Ziel, das Johannes mit dem Evangelium hat. Johannes wollte durch das Evangelium, durch die Zeichen, durch die ganzen Beweise auf Jesus hinweisen. Er wollte, dass wir dadurch glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dass wir dadurch ewiges Leben haben, durch den Glauben an Jesus Christus. Wir können diese Schrift hier als, oder wie ein Drei, mit einem Dreibein vergleichen. Ein Dreibein hat eine Stabilität in sich. Drei Beine. Jedes Bein stützt die gesamte Konstruktion. Wenn wir ein Bein von diesem Dreibein wegnehmen, dann fällt alles zusammen. Es hat keine Stabilität mehr. Und genau so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist in sich stabil. Es ist Einheit. Es ist eine Einheit. Sobald wir anfangen würden, eine Sache herauszunehmen, wenn wir anfangen würden, ein paar Dinge wegzulassen, vielleicht sogar irgendwas hinzuzufügen, dann bricht alles in sich zusammen. Es hat dann gar keine Stabilität mehr. Wir können uns da nicht die Rosinen rauspicken und sagen, das finde ich gut und das gefällt mir, das fand ich auch ziemlich gut. Aber was ist mit dem Rest? Wir können hier keine einzelnen Sachen rausnehmen, weil dann die ganze Bibel, dieser ganze Kanon überhaupt gar nicht mehr zusammenpasst. Die Schrift wäre sonst unvollständig. Und somit wäre auch dieses Evangelium von Johannes unglaubwürdig. Und jetzt wird vielleicht auch noch mal deutlicher, warum Johannes diesen Fokus darauf hat, zu erwähnen, dass sich hier die Schrift erfüllt, gleich zweimal. Und dass auch diesen Fokus darauf hat, zu erwähnen, dass Jesus wirklich gestorben ist. Das ist wichtig. Und wir können das jetzt ganz, wir können das ganz einfach mal umdrehen. Wir drehen es mal um. Was ist denn, wenn Jesus nicht gestorben wäre? Das können wir mal durchgehen. Was, wenn Jesus nicht wirklich gestorben wäre? Was würde das für uns bedeuten? Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann hätte er nicht für unsere Sünden bezahlt. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann würden wir jetzt immer noch in unseren Sünden leben. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann hätte er auch niemals den Tod besiegt. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann hätte es keine Auferstehung gegeben und auch keine Himmelfahrt. Sehen wir, wie alles zusammenhängt? Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann brauchen wir auch nicht daran glauben, dass Jesus zu seinem Vater gegangen ist, um uns eine Wohnung zu bereiten. Brauchen wir nicht daran glauben. Aber wenn es wahr ist, wenn das, was in der Bibel steht, wahr ist, dann haben wir die Hoffnung und die Sicherheit in Jesus Christus. Und die haben wir, denn Gott schickt Zeugen. Zeugen, um sein Wort zu bezeugen. Darum ist es so wichtig, wenn Johannes diese Aussage bringt, was er gesehen hat. Er gibt Zeugnis, damit wir glauben. Und ohne diese Beweise hätten wir gar keine Hoffnung. Wir hätten nichts. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das Ganze? Bist du davon überzeugt, dass dieses Wort, die Bibel, die Wahrheit ist? Und du kannst dich selber prüfen. Du kannst dich hinterfragen. Hinterfrag dich mal, hat das Wort Gottes überhaupt Auswirkungen auf dein Glaubensleben? Hat das Wort Gottes Auswirkungen auf dein persönliches Glaubensleben? Wie sieht es in deinem Leben mit Sünde aus? Erkennst du, wenn du gesündigt hast, auch deine Sünde? Wie sieht es da aus? Bereust du sie? Trifft es dich hart, wenn du gesündigt hast? Ist es bei dir wie bei Petrus, als er Jesus verleugnet hat und danach weggerannt ist und bitterlich geweint hat? Tust du Buße über deine Sünde? Bist du darüber bestürzt? Oder macht dir Sünde eigentlich gar nichts mehr aus? Gehört halt so dazu. Als Christ sündigt man ja auch. Oder wie sieht es mit deiner ganz persönlichen Beziehung aus zu Gott? Beziehung funktioniert, wenn man Zeit mit jemandem verbringt. Wie sieht deine Zeit mit Gott aus? Bekommt Gott täglich ein Gebet? Dein Gebet? Betest du täglich zu Gott? Oder wie ist es eigentlich mit diesem Wort, das wir als Grundlage unseres Glaubens bezeichnen? Liest du überhaupt da drin? Was macht dieses Buch in deinem Leben aus? Wie sieht es aus mit Götzen? Ist dir etwas so wichtig geworden, dass es über Jesus steht? Gibt es etwas, was dich völlig ausfüllt, worin du wirklich völlig aufgehst, wo du merkst, das ist es, genau das? Gibt es vielleicht irgendwas, worüber du dich definierst, wo du sagst, hey, das macht mich aus? Das sind unsere Götzen. Wenn dir etwas wichtiger ist als Jesus wird, dann ist es dein Götze. Oder wie stehst du ganz persönlich zu deinem Umfeld? Dürfen denn die anderen wissen, dass du Christ bist? Bist du dieses Licht auf dem Berg, wie es die Bibel beschreibt, dass in der Finsternis scheint, dass dann wirklich jeder sieht? Bekennst du gerne und mutig Jesus Christus? Und wie anfangs erwähnt, fand ich es damals echt nicht einfach, ein Leben mit Christus zu führen. Es war so viel und ich musste viel beachten und das Ganze war irgendwie so anstrengend. Es war für mich schwer, mich auf die Wahrheit zu berufen und über die Wahrheit zu reden, das zu glauben und das umzusetzen. Und ich denke, das ist nicht nur mir schwer gefallen, vielleicht fällt es dir auch schwer. Es ist auch zwei Männern schwer gefallen, die Jesus nach seinem Tod begraben haben oder ins Grab gelegt hatten. Und wir wollen uns zwei Personen ansehen, für die ein Bekenntnis zu Jesus nicht einfach war. Ein Bekenntnis zu Jesus hatte für sie eigentlich sehr negative Auswirkungen. Die erste Person, von der wir hier auch lesen, war Josef von Arimathea. Wir lesen nicht viel von Josef, wissen nicht viel. Johannes sagt nur, dass er ein Jünger Jesu war, allerdings heimlich. Im Markus-Evangelium lesen wir noch ein bisschen mehr über Josef. Es wird interessant. In Markus bekommen wir noch ein paar Informationen. Josef war ein sehr reicher Mann. Josef war ein gerechter Mann und Josef war ein Mann, der auf das Reich Gottes gewartet hat. Und was sehr interessant ist, ist, dass Josef ein Mitglied des Hohen Rates war. Das waren die Menschen, die dafür gesorgt hatten, dass Jesus am Kreuz hängt. Es waren die, die ihn am Kreuz sehen wollten, die Falsches gegen ihn gesagt haben, die immer gegen ihn vorgegangen sind. So einer war Josef. Er gehörte zu diesem Hohen Rat. Allerdings war Josef einer von denen, die gegen das Urteil waren, das gegen Jesus gefällt worden ist. Er hat sich ganz klar dagegen entschieden. Er hat diesem Urteil gegen Jesus gar nicht zugestimmt. Josef gehörte zu den Juden, über die wir in Kapitel 12, Vers 42 Folgendes lesen. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Josef war einer, der in der Gesellschaft ganz oben stand. Es war ein Big Player, würden wir heute sagen. Er war reich, er hatte Ansehen in der ganzen Bevölkerung und er hatte Macht, er war im Hohen Rat, er hatte Entscheidungsgewalt gehabt. Ein richtig hohes Tier gewesen. Sein Problem war, dass dieser innere Kampf. Er glaubt an Jesus, er kannte die Schriften und er hat gesehen, dass sich durch Christus das Wort erfüllt. Er hat alles gesehen, er kannte die Schriften und er hat gesehen, dass Jesus der Sohn Gottes sein musste. Es hat alles auf ihn hingewiesen. Josef wusste aber auch, wenn ich Jesus vom Kreuz abnehme und wenn ich ihn ins Grab lege, dann werden es alle sehen. Und es wird sich rumsprechen. Und dann wird jeder sehen, dass ich ein Jünger Jesu bin, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Dann kann das nicht mehr verbergen. Wenn das passiert, dann wusste er, dann wäre ich aus der Synagoge ausgeschlossen. Und dann ist es vorbei mit diesem hohen Ansehen. Dann hast du auch keine Entscheidungsgewalt mehr. Ihm war klar, wenn er sich für Jesus entscheidet, dann bedeutet das kein so ein schönes und vielleicht relaxtes Leben wie bisher. Es hat ihn ja eigentlich nichts groß, sag ich mal, passieren können. Und jetzt geht es doch um alles. Und es geht jetzt um den Ausschluss aus der Synagoge. Und dieser Ausschluss aus der Synagoge hieß auch gleichzeitig der Ausschluss aus der Gesellschaft. Und das ist richtig heftig. Stellt euch vor, die Gesellschaft schließt euch aus. Wie mit Corona, nur schlimmer. Ihr dürft gar keinen Kontakt mehr haben oder keiner will was mit euch zu tun haben. Und vor dieser Entscheidung stand Josef. Und diese Furcht, die er hatte, die Furcht vor den Juden, vor allem die Furcht vor den Pharisäern, sich zu Jesus zu stellen, war groß. Die Furcht war riesig. Wir hatten es ja auch schon immer wieder gehört, auch in den Kapiteln davor. Der Druck war so enorm und das konnten wir auch schon in Kapitel 9 sehen. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, als Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat. Jesus heilt einen Blinden. Und der Blinde und seine Eltern werden von den Pharisäern verhört. Und die sagen zu den Eltern, wie kann es sein, dass euer Sohn jetzt sehen kann, was ist passiert? Und was sagen die Eltern? Die Eltern verleugnen Jesus. Die Eltern sind nicht bereit, von dem zu reden, der ihren Sohn gesund gemacht hat. Sie wollten dazu überhaupt nichts sagen. Sie nehmen sich völlig raus und sie sagen, frag unseren Sohn selber, er ist alt genug. Aber warum? Ganz einfach, weil sie Angst hatten, ausgeschlossen zu werden. Für sie war klar, bloß nicht mit Jesus in Verbindung gebracht werden, sonst sind wir raus. Und sie sagen nicht mal den Namen Jesus, sie haben sogar Angst, den Namen in den Mund zu nehmen. Sie sagen gar nichts, sie sagen, frag unseren Sohn. Und heute würden wir vielleicht sagen, bloß nicht mit Jesus in Verbindung gebracht werden, sonst lachen vielleicht ein paar über mich. Und ich werde noch als eine verrückte Person abgestempelt. Vielleicht bedeutet es für mich eine Benachteiligung. Vielleicht werden mir Vorrechte genommen, die ich hatte oder habe. Und das sind Ängste, die wir echt gut nachvollziehen können. Ich glaube, den meisten von uns ging es so oder geht es so. Aber kann denn der Glaube an Jesus deine Privatsache sein? Ist etwas, was du sagen kannst, der Glaube ist meine Privatsache, es geht niemand was an. Das ist nur meine Sache. Geht es? Ich meine, man kann versuchen, den Glauben geheim zu halten. Ich kann versuchen, nichts darüber zu reden. Ich kann versuchen, es zu unterdrücken. Aber seien wir ehrlich, das wäre ein aktives Vorgehen gegen Jesus Christus. Wenn ich meinen Glauben nicht bekenne, dann gehe ich aktiv vor gegen Jesus. Und dann versündige ich mich. Und es widerspricht auch dem Wesen des wiedergeborenen Menschen. Wir haben Merkmale, was einen wiedergeborenen Menschen ausmacht. Was sind diese Merkmale? Nur ein paar zu nennen. Ein Wiedergeborener hat das Alte abgelegt und das Neue Gute angezogen. Das lesen wir wie Klamotten. Die alten Klamotten wurden abgelegt und die neuen Klamotten wurden angezogen. Ein Wiedergeborener steht nicht mehr unter der Herrschaft von Satan, sondern unter der Herrschaft Gottes. Ein Wiedergeborener ist ein Licht, das in der Finsternis scheint. Und ein Wiedergeborener hat das Verlangen, Jesus ähnlich zu werden. Und jetzt die Frage, kann so ein Mensch in diesem Umfeld geheim bleiben? Eigentlich gar nicht. So ein Mensch oder so eine Veränderung kann niemals verborgen bleiben. Sie wird offensichtlich, das ist zu sehen. Jeder Mensch wird es erkennen, früher oder später wird diese Veränderung in einem Menschen auffallen. So ein Mensch kann sich überhaupt gar nicht lange bedeckt halten. Und ähnlich wie Josef haben wir auch noch Nikodemus. Dem muss es ähnlich gegangen sein, von ihm lesen wir auch. Er gehört auch zum Hohen Rat. Er ist auch einer von den Juden, der an Jesus glaubt. Und auch er hat Angst, ausgeschlossen zu werden. Nikodemus, ich denke, der Name ist den meisten bekannt. Jetzt überlegt man, Nikodemus, habe ich doch schon mal gehört. Es ist der Nikodemus aus Kapitel 3, der heimlich zu Jesus gekommen ist, als es Nacht war. Er hat sich zu Jesus geschlichen und auch er wollte nicht mit Jesus in Verbindung gebracht werden. Und als er dann mit Jesus spricht, sagt er zu ihm, Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gesendet worden ist. Denn die Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es ist uns allen klar, dass du von Gott gesandt bist. Und dann nimmt sich Jesus Zeit und erklärt ihm, dass er nur ins Reich Gottes kommen kann, wenn er wiedergeboren ist. Wenn er von neuem geboren wird. Und Nikodemus, er kann das nicht begreifen und es ist schwer. Und ja, wir wissen erstmal nicht viel von ihm. Etwas später, in Kapitel 7, wird Nikodemus nochmals erwähnt. Dieses Mal ist er mutiger, schleicht sich nicht mehr zu Jesus. Diesmal ist er mutiger. Vermutlich hatten die Worte Jesus an ihm gearbeitet. Und er fängt an, Jesus gegen die wütenden Angriffe vom Hohen Rat sogar zu verteidigen. Er verteidigt Jesus vor dem Hohen Rat unglaublich mutig. Was machen die Pharisäer? Sie beschimpfen ihn. Was jetzt? Vielleicht ist er eingeschüchtert. Wir hören wieder nichts von ihm. Es wird ruhig um Nikodemus. Und dann wird es eigentlich richtig schön. Erst jetzt in Kapitel 19 wird er wieder erwähnt. Aber dieses Mal mit einer ganz klaren Entscheidung, mit diesem ganz klaren Bekenntnis zu Jesus Christus. Für ihn steht alles auf dem Spiel, genauso für Josef. Nikodemus schließt sich Josef an und sie beide nehmen den toten Leib Jesu vom Kreuz weg, wollen ihn wegbringen und in dem Augenblick wissen sie, hey, jeder weiß es. Und sehen alle, wir können es nicht verheimlichen. Sie werden als Jünger Jesu erkannt. Mit der Folge, dass sie vermutlich aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Aber ganz ehrlich, egal. Beide lieben Jesus von Herzen. Beide haben die Kosten überschlagen. Und beide sind bereit, den Weg mit Jesus zu gehen. Und hier möchte ich nochmals zu der Frage vom Anfang kommen, wie stehst du wirklich zu Jesus? Wie stehst du wirklich zu Jesus? Und ich möchte noch einen abschließenden Gedanken mitgeben. Wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du eines Tages vor Gott stehen. Auf wen berufst du dich, wenn du vor Gott stehst? Wirst du dich auf Jesus berufen? Natürlich. Wird sich Jesus zu dir bekennen? Ja, natürlich. Er wird sagen, hey, für dich habe ich mit meinem Blut bezahlt. Er wird sich zu dir bekennen, aber bekennst du auch ihn? Mach dir Gedanken darüber, wie du zu Jesus wirklich stehst.